Ich arbeite für ein wunderbares Unternehmen seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich bin wirklich stolz darauf, auch für das Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und das Faszinierende ist, dass die allermeisten Menschen wissen natürlich, was das ist und schauen dich an und sagen, hey, das ist aber cool. Also die Strahlkraft, die das Unternehmen und die Marke auf einen selber überträgt, ist Wahnsinn. Mit diesem Begriff, das ist nicht möglich, tue ich mich wahnsinnig schwer. Wohl wissen, dass es Dinge gibt im Leben, die nicht möglich sind, aber die Herausforderung habe ich dann gern angenommen. Alles andere kann man lernen. Ich bin davon überzeugt, dass das die wichtigste Eigenschaft ist, wenn ich ein Teammitglied suche, dass der Charakter zum Rest des Teams passt oder das Team ergänzt, wo es die Schwachstelle hat.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Hello und herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Und wie jedes Mal aufs Neue habe ich einen tollen Gast. Heute ist es Sven Kurzmacher. Sven ist seit knapp 18 Jahren, wie wir gerade gemeinsam nochmal festgestellt haben, bei BMW. Seit 5 Jahren auch als Director Corporate Communications and Governmental Affairs bei der BMW Schweiz und ist auch Member of the Executive Committee. Das sind einige Begrifflichkeiten und das ist vor allem auch eine lange Zeit. Und dem Ganzen liegt eine sehr, wie ich finde, sehr spannende Entwicklung zugrunde, von der wir auch gleich mehr hören. Sven hat als Praktikant in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei BMW begonnen und ist heute in einer offensichtlichen Führungsposition. Wie es denn dazu kam, wie Sven auch diesen Weg rückblickend beschreiben würde, genau darum soll es heute gehen. Und ja, ich bin wie immer sehr gespannt auf die Stories behind. Ich kenne die ja vorher auch nicht und würde an der Stelle sagen, lieber Sven, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und dass du natürlich auch dem Connect, den die liebe Lena Kuhn hergestellt hat, ja zugestimmt hast. Und ich würde sagen, ich übergebe an dich und vielleicht stellst du dich einfach dich und deine Rolle mit all diesen Begriffen, die ich gerade auch hier so vorgelesen habe, bei BMW kurz selber vor. Und dann steigen wir anhand dieser Vorstellung einfach in deine Story ein.
Ja, sehr gern. Hallo Hanna und hallo auch an alle Zuhörer und vielen Dank, dass ich heute ein bisschen was teilen darf, wie es denn zu meiner Karriere oder zu meinem Werdegang bisher gekommen ist. Ich bin Sven, ich bin 42 Jahre alt. Ich habe 2 wunderbare Töchter mit einer ganz, ganz bezaubernden Ehefrau und lebe zurzeit in der Nähe von Zürich. Bin, du hast es richtig gesagt, jetzt schon bald 18 Jahre bei der BMW Group in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Funktionen. Und der Titel, den ich derzeit trage, der ist tatsächlich so ein bisschen arg sperrig. Ja, das hat irgendwie viele Komponenten drin. Ich versuche das mal so ein bisschen kurz herzuleiten. Sagen wir mal, vor 10 Jahren wären wir klassisch die Presseabteilung gewesen. Ja, so die Schnittstelle zwischen den Medien und dem Unternehmen. Das hat sich natürlich, weil sich die ganze Kommunikation und auch Devices und so weiter alles verändert hat. In den letzten Jahren hat sich auch unser Job verändert. Wir haben angefangen, auch das Feld auszuweiten. Jetzt ist es nicht mehr nur die Presseabteilung, sondern wir nennen das jetzt Corporate Communications. Das bedeutet Unternehmenskommunikation und das heißt, dass wir nicht nur mit Journalisten arbeiten, sondern wir machen auch interne Kommunikation, wir machen Corporate Social Media, wir schreiben die Speeches für unseren CEO beispielsweise, wir machen Sprachregelungen, wir machen ganz, ganz viele verschiedene Kommunikationsmaßnahmen intern und extern. Und kommt auch dazu, dass wir selber so ein bisschen moderieren dürfen, wenn es auf Veranstaltungen geht und so. Und gleichzeitig auch das Unternehmen eigentlich nach extern repräsentieren. Das ist zwar hauptsächlich auch Aufgabe des CEOs, aber das ist auch unsere Aufgabe. Und weil wir uns gerade auch in einem wahnsinnigen Spannungsfeld, die Autoindustrie generell, aber auch wir als BMW befinden, ist das Thema Politik in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Das bedeutet, eigentlich in meiner Funktion mit meinem Team vertreten wir auch die Interessen des Unternehmens gegenüber der Politik, in dem Fall jetzt gegenüber der Schweizer Politik.
Okay, ich merke, das ist sehr umfassend. Das hört sich auch nach einem sehr, sehr breiten Verantwortungsfeld an. Vielleicht steigen wir mal so ein, auch wo du herkommst oder wie es überhaupt BMW wurde. War für dich ganz früh schon klar, es soll Automobilbranche sein? Oder wie geplant, ungeplant war denn prinzipiell der Start bei BMW als Arbeitgeber?
Also da muss ich und möchte ich auch gerne ein bisschen ausholen, weil ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich, die ich auch gerne erzähle. Ich habe ganz klassisch Abitur gemacht im wunderschönen Bayern, wo ich ursprünglich auch herkomme. Und dann wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Dann damals gab es die Wehrpflicht noch, dann bin ich 2 Jahre zur Bundeswehr gegangen und dann war ich mit der Bundeswehr fertig und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du jetzt eigentlich? Und ich wusste, ich wollte immer was mit Medien oder Kommunikation oder so machen.
Ja.
Und dann habe ich mir alle Studiengänge in Deutschland angeguckt, im Detail, und ich fand alle langweilig. Also mir war nicht ganz klar, was die Inhalte mit dem zu tun haben sollen, mit dem, was ich später machen möchte. Ich glaube, so geht das vielen anderen Studenten oder zukünftigen Studenten heutzutage auch. Und dann habe ich einfach geschaut, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Und bin dann auf eine private Akademie in Stuttgart gestoßen. Die hat eine Ausbildung zum Mediengestalter irgendwie angeboten. Das fand ich ganz spannend. Aber die hatten dann auch in Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule im Osten Deutschlands, wollten die einen Pilotstudiengang durchführen. Den gab es damals nicht in Deutschland. Der hieß angewandte Medienwirtschaft in Mediensport und Eventmanagement. Und das waren all die Felder, die ich super interessant fand, irgendwie kombiniert in einer Sache. Also habe ich mich dort beworben. Es gab damals dann wie so einen Bewerbungstest. Sie haben dann für diesen Pilotstudiengang 18 Leute aus ganz Deutschland irgendwie ausgewählt. Gott sei Dank war nicht der Abiturschnitt maßgebend, weil sonst hätte ich sicher keinen Studienplatz erhalten. Und da bin ich nach Stuttgart gezogen. Und Auto fand ich auch schon immer toll. Und Stuttgart ist ja eine der deutschen Städte, wo Automobil auch ganz präsent ist mit Porsche und Mercedes. Und so haben wir schon angefangen, ein paar Kommilitonen und ich, während des Studiums auch mit den Autoherstellern, die dort sind, zusammenzuarbeiten. Kleine Veranstaltungen gemacht, in Zusammenarbeit mit Porsche oder Mercedes. Und so hat eigentlich eins immer zum anderen geführt. Ich fand das dann total spannend. Und aufgrund der guten Veranstaltungen wurden wir dann angefragt vom Umweltministerium Baden-Württemberg. Die Umweltministerin war auf einer dieser Events und hat uns gefragt, ob wir nicht einen Festakt für sie organisieren können. 20 Jahre Umweltministerium Baden-Württemberg. Damals war Frau Merkel noch Kanzlerin, die kam auch zu Besuch. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir das. Total gern. Eine Riesenehre. Und dann ist das ganz gut gelaufen und die Ministerin war uns im Nachhinein sehr dankbar und hat dann gesagt, ich weiß ja, bei euch geht es ins Praktikum. Ausnahmsweise würde ich meine Kontakte in die Wirtschaft mal spielen lassen, wenn ich euch helfen kann, um euch vielleicht jemanden vorzustellen in der Industrie oder bei einem Unternehmen, wo ihr gerne hin möchtet. Und ich wollte damals zu Audi nach Ingolstadt. Ich fand damals die Autos total schön. Und die Ministerin sagte, ja, kein Problem, sie kennt da jemanden, sie kann mir einen direkten Draht hinstellen. Also habe ich mich dort beworben und die hätten mich auch ungesehen für das Praktikum genommen. Aber das war mir an der Stelle irgendwie zu einfach. Weil ich wollte wissen irgendwie, wie ist eigentlich mein Marktwert? Also wie wäre es jetzt gelaufen, wenn ich mich irgendwo anders beworben hätte? Und dann habe ich mich unter anderem auch noch bei BMW beworben und bei anderen Autoherstellern. Und dann hat mich BMW eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und dann bin ich nach München gefahren und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber München, der BMW-Hauptsitz, man nennt es den Vierzylinder, ist ein total imposanter Turm. Bin ich dort angekommen, dann kam ich dort rein als junger Student, alles aus Marmor, die Leute alle irgendwie schick gekleidet im Anzug und die Damen in schönen Kostümen und so. Und dann hatte ich dort das Vorstellungsgespräch, um das kurz zu machen. Das war dann auch erfolgreich und dann haben die mir auch das Praktikum angeboten und dann habe ich 2 Wochen mit mir selber diskutiert. Ja, weil der Kopf wollte immer nach Ingolstadt, aber das Bauchgefühl hat gesagt, nee, München war es besser. Und dann habe ich mich für München entschieden, dann habe ich dort angefangen und am zweiten Tag meines Praktikums habe ich meinen Chef das erste Mal gesehen. Der war beim Vorstellungsgespräch nicht dabei. Und der ist schon, sagen wir mal, ein Charakter, ein sehr spezieller Charakter. Man erkennt ihn sofort und man erinnert sich immer an sein Optisches. Und ich dachte mir, ich habe den irgendwo schon mal gesehen. Und dann ist er mit mir Mittagessen gegangen und dann habe ich den direkt gefragt und sagt, ich habe das Gefühl, wir haben uns irgendwo schon mal gesehen. Und dann schaut er mich an und sagt, ja. Er hat damals bei Porsche gearbeitet, als wir das Projekt in Stuttgart gemacht hatten. Und das war im Prinzip ein Riesenzufall, dass ausgerechnet ihm in einem Unternehmen von 100.000 Mitarbeitern meine Bewerbung auf den Tisch geflattert ist. Und er hat sich die Referenzen angeguckt, hat damals das Porsche-Referenzschreiben rausgenommen und gesagt, den kenne ich, den laden wir ein. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Ja, das war eine Verkettung von Umständen und am Ende ein Riesenzufall, dass das so gelaufen ist. Am Ende bin ich bei BMW gelandet und bin knapp 18 Jahre später immer noch dort.
Das ist wirklich eine coole Geschichte. Du hast nicht zu viel versprochen. Und das zeigt mal wieder, dass einzelne kleine Entscheidungen, also diese Verkettungen, so spannend sind, wenn man sie halt häufig erst rückblickend so erkennt als solche Verkettungen. Aber was ich auch nochmal als Rückfrage habe, das heißt, Audi ist es eigentlich vielleicht auch nicht geworden, weil der Weg war so einfach, also weil du aber quasi auch nie vor Ort warst für dieses Bewerbungsgespräch. Das heißt, du hast halt auch nie dieses Bauchgefühl entwickeln können. Es war also mehr so, es ist halt einfach, aber auch eine Blackbox. Und bei BMW war es so, okay, ich habe erstens mich bewiesen und ich habe ein Gefühl entwickelt für, wie ist es vor Ort? Kann man das so sagen?
Das könnte man so sagen. Ich habe jetzt allerdings ein kleines bisschen abgekürzt in meiner Geschichte, nämlich nachdem ich das Vorstellungsgespräch hatte bei BMW und das sich so gut angefühlt hat, bin ich dann schon noch nach Ingolstadt gefahren. Mhm. Ja.
Okay.
Aber der erste Eindruck hat mich nicht überzeugt. Mhm. Und dann hatte ich eben diesen inneren Kampf, diese zwei Wochen mit mir selber. Und dass ich mich aber überhaupt noch woanders beworben habe, war schon dieses... Das war mir jetzt zu leicht. Also vielleicht bin ich auch so ein Typ, ich möchte im Leben eigentlich wenig geschenkt haben, sondern ich weiß das, glaube ich, viel mehr zu wertschätzen, wenn ich es mir auch selbst irgendwie habe ermöglichen oder erarbeiten können. Und vielleicht war das damals schon dann der ausschlaggebende Punkt, neben des Eindrucks, aber zu sagen, hey, dafür habe ich jetzt was getan. Ich habe mich irgendwie abgesetzt von den anderen Bewerbern oder absetzen können. Und im anderen Fall wäre das nicht so gewesen.
Und wenn wir das auch unter der Perspektive, dass das dein Typus auch ist, betrachten, war das auch der Antreiber, also war auch von Anfang an bei dir dann im Kopf so, okay, hier fühle ich mich wohl, ich sehe hier Potenziale, jetzt will ich Stück für Stück die Karriereleiter hochklettern. Also war das mit einer klaren Intention schon als junger Mensch, ich möchte hier sehr, sehr weit kommen? Oder hat sich das eher auf dem Weg ergeben?
Also ich würde sagen, jein. Für mich ist schon recht früh klar gewesen, dass ich auf jeden Fall auch einen Job suche, der mir nicht nur Spaß macht, sondern in dem ich auch gestalten kann und der mir auch wirtschaftliche Unabhängigkeit bringt. Ja, das waren für mich schon die Ziele und meistens ist das ja verbunden auch mit einer gewissen Führungsfunktion oder Führungsentwicklung. Und das hat sich dann natürlich erst mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, weil Führung ist auch was man lernen muss. Also man kommt nicht irgendwo her und denkt, vielleicht man könnte jetzt die Führung übernehmen, weil man etwas fachlich besser kann als jemand anders. Das ist zumindest nicht mein Führungsverständnis. Es war aber auch damals eine super spannende Zeit, weil 2008, als ich angefangen habe, befand sich die Welt gerade in der Weltwirtschaftskrise. Das war irgendwie nach dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank in den USA, die globale Weltwirtschaft mit runtergezogen hat. Und auch BMW ging es nicht gut. Und ich glaube, eine meiner Standardfragen im Forschungsgespräch, die wahrscheinlich jeder andere fast auch stellt, ist immer bei einem Praktikum, wie gut sind denn die Übernahmemöglichkeiten? Ja? Und damals haben die Kolleginnen und Kollegen mich angeschaut und gesagt, chancenlos, das ist unmöglich. Es werden Leute entlassen, es ist Einstellungsstopp, es geht nicht. Aber ich war noch nie jemand, der sich damit dann zufrieden gegeben hat, sondern ich war immer so ein bisschen so, ja, das werden wir ja dann sehen. Ja, ich versuche es trotzdem mal, weil mit diesem Begriff, das ist nicht möglich, tue ich mich wahnsinnig schwer. Wohl wissend, dass es Dinge gibt im Leben, die nicht möglich sind, aber die Herausforderung habe ich dann gern angenommen. Und im Endeffekt war es dann so, das Praktikum war eigentlich für 6 Monate ausgelegt, aber mein Chef war dann ganz zufrieden mit mir und wollte auch, dass ich länger mache. Und dann habe ich das bis maximal 1 Jahr gemacht, weil länger war das nicht möglich. Und dann kam der Zufall, die einzige Möglichkeit, damals ins Unternehmen zu kommen, war, wenn man eine Mutterschutzvertretung angetreten ist. Und tatsächlich ist im Dezember eine Kollegin in dem Team, in dem ich war, schwanger gewesen. Und hat dann eben, ich weiß es nicht, im Mai oder so nächsten Jahres ist sie in den Mutterschutz gegangen. Und mein Chef hat dann nicht geglaubt und hat gesagt, ja, ich nehme dich dafür. Ich möchte gern, dass du irgendwie im Unternehmen bleibst und jetzt diese Rolle, diese Funktion übernimmst. Und das war die einzige Möglichkeit, wie ich ins Unternehmen kommen konnte. Das hatte dann über die Jahre, hat sich das immer mal ein bisschen verbessert, aber auch von der Vertragssituation. Aber ich war sehr froh, dass ich überhaupt in dieser Zeit den Sprung in so ein großartiges Unternehmen wie die BMW Group geschafft habe.
Und was war das dann für eine Rolle, die da dann frei wurde, wenn man weiß, also du kamst ja aus dem Praktikum in der Pressearbeit. Mhm. Was war dann quasi der nächste Schritt?
Das war ein recht großer Schritt, weil das war dann tatsächlich schon, heute würde man sagen, Global PR Manager. Mhm. Früher hieß das noch Pressesprecher, weil die einzige Zielgruppe ja eigentlich die Medien waren. Aber das war eine Pressesprecherfunktion für die Marke Mini und alle Modelle. Mini ist ja auch eine Marke, die der BMW Group gehört. Und auf globaler Ebene. Das heißt, man hat natürlich Kommunikationsstrategie verantwortet. Man hat mit Senior Executives im Unternehmen für die Interviews organisiert und vorbereitet, Sprachregelungen gemacht, Krisenkommunikation. Das sind schon sehr früh wirklich sehr verantwortungsvolle Aufgaben gewesen, die man mir dann zugetraut hat und die ich dann habe übernehmen dürfen. Das ist natürlich eine steile Lernkurve gewesen, die auch nicht immer einfach war, weil man ist in der Funktion dann auch offizielle Stimme des Unternehmens. Das heißt, wenn dich jemand anruft, dir eine Frage stellt als Journalist und du gibst ihm eine Antwort, bist du grundsätzlich erstmal zitierfähig. Ja, das kommt mit der Funktion. Und das ist natürlich als junger Mensch dann, der noch nicht so viel Erfahrung jetzt auch gesammelt hat, gerade in solchen Situationen schon eine Herausforderung, die, wie gesagt, nicht immer einfach war, aber die mir auch, glaube ich, geholfen hat, mich dann recht schnell in diese Rolle auch entwickeln zu können.
Gab es da jetzt mal ganz frech gefragt ein Fettnäpfchen, in das du auch mal getreten bist, in Situationen, die dich überrumpelt haben, wo du dann vielleicht auch zu schnell geantwortet hast und rückblickend hat sich herausgestellt, hättest du so nicht sagen sollen können dürfen?
Ja, also das gab's schon. Es ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, wirklich in ein großes Fettnäpfchen zu springen, wenn man so möchte. Aber meistens haben die Medien jemanden ja angerufen, wenn irgendwas Schlimmes oder was mit weltweiter Relevanz passiert ist. Und ich glaube, es war damals irgendein Wettbewerber, ich meine, es wäre Volkswagen gewesen, hat, glaube ich, den neuen Käfer oder New Beetle hieß das damals, glaube ich, auf den Markt gebracht. Und dann haben die Journalisten angerufen und das kannst du dir so vorstellen, der Journalist ruft an, du nimmst den Hörer ab und der kommt direkt mit der Frage, auf die du überhaupt nicht vorbereitet bist. Und der hatte mich dann, glaube ich, gefragt, jetzt kommt der neue VW Beetle oder vielleicht war es auch ein anderes Produkt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob wir uns denn da bei Mini nicht davon bedroht fühlen, dass der jetzt uns quasi die Marktanteile abnimmt. Und in meiner ersten Reaktion, das würde ich heute nicht mehr so machen, aber habe ich dem dann gesagt, nö, das sehen wir eigentlich gelassen. Ja, und das würde ich heute nicht mehr so machen, das ist jetzt nicht super schlimm gewesen, aber das ist so zitiert worden. Und das hat natürlich dann schon so ein bisschen hochnäsigen oder arroganten mhm. Eindruck hinterlassen, so ein bisschen auf die Art, wir sitzen da in München und wir sind uns bewusst, dass wir sowieso die Größten sind. Ja. So habe ich das gar nicht gemeint, aber das hat mich natürlich dann auch gelehrt, als das dann schön sich verteilt hat, in Zukunft vielleicht besser drüber nachzudenken oder erstmal durchzuatmen, bevor man sowas sagt, weil sich das dann vielleicht auch ein bisschen negativ entwickeln kann.
Ist das was, was du heute auch mit jüngeren Teammitgliedern übst? Macht ihr da Trainings dafür oder ist es wirklich so ein bisschen Learning by Doing? Man wird einfach besser darin, auch so politisch korrekte oder zitierbare Antworten zu geben?
Also es ist so ein bisschen beides. Ja, wir sind in der Situation, jetzt hier bei BMW Schweiz habe ich ein kleines Team. Wir sind zu viert insgesamt und wir stemmen aber diese ganzen Sachen, die ich irgendwie eingangs gesagt habe. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, junge Menschen im Team zu haben und denen dabei zuzusehen, wie sie sich entwickeln, wie sie wachsen, wie sie sich neue Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten aneignen. Wie sie ausprobieren, wie sie einen Fehler machen, wie sie daraus lernen und wie sie es beim nächsten Mal besser machen. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwie, dass ich alles besser weiß oder alles besser kann, sondern ganz im Gegenteil, ich habe den Anspruch, irgendwie die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich dann das Team irgendwie ausprobieren und entwickeln kann. Was ich natürlich schon mache, ist zu schauen, wo gibt es jetzt wirklich eine große Gefahr oder ein Risiko. Also wo ist es dann auch meine Verantwortung, das Team irgendwie eng zu guiden. Aber die sollen sich schon ein bisschen ausprobieren. Und wir schauen dann auch einiges gemeinsam an. Das ist kein Micromanagement oder keine Kontrolle, sondern das Team kommt dann zu mir, wenn sie das Gefühl haben, das ist tricky, vielleicht hole ich mir noch eine zweite Meinung oder ein bisschen Erfahrung ein, um noch eine Perspektive irgendwie reinzukriegen. Und wenn du zu uns ins Team kommst, dann musst du quasi von Anfang an mitschwimmen können, weil wir uns in so einer hochvolatilen Situation irgendwie befinden. Und wir sagen dir schon, in welche Richtung wir schwimmen und wie schnell, aber wir können dir nicht das Schwimmen an sich beibringen, sondern das ist wirklich ins Wasser springen und mitmachen.
Mhm. Spannend, cool. Und wenn wir jetzt gerade schon, also wie du gemeint hast, du hast jetzt das, seid zu viert, du bist jetzt in der Schweiz. Wie kam denn, um da nochmal die ganze Geschichte auch abzudecken, wie kam der Wechsel aus München dann in die Schweiz oder bis zur heutigen Position?
Ja, also ich habe ich ja gesagt, damals dann eine Mutterschutzvertretung angetreten. Das war damals nur möglich mit einem externen Vertrag, also über eine Zeitarbeitsfirma, wenn man so möchte, über eine Arbeitnehmerüberlassung. Und das musste jedes Jahr erneuert werden. Und mein größtes Ziel war damals, so das Etappenziel, ich möchte irgendwann einen unbefristeten BMW-Vertrag haben, weil das war das Größte für mich. Oder zu wissen, unbefristet für diese Firma angestellt zu sein, ist für mich das Größte gewesen. Und dann war das aber nicht möglich. Und das ist tatsächlich auch wieder eine schöne Geschichte, die über zig Ecken gelaufen ist. Wir waren damals, mein damaliger Chef und ich, viel auch auf internationalen Messen unterwegs. Und nachdem der ja vorher bei Mercedes und bei Porsche gearbeitet hatte, hatte der auch ein gutes Netzwerk. Weil das kann man sich so vorstellen, das sind immer dieselben Leute. An den Pressetagen sind es immer dieselben Leute von den Unternehmen, dieselben Journalisten. Und BMW hatte früher nie eine Veranstaltung für Journalisten gemacht. Deswegen hat mein ehemaliger Chef mich immer mitgenommen auf die Mercedes-Veranstaltung. Ja, dort haben wir uns immer reingesneakt, wenn man so möchte. Ja. Damit wir abends auch irgendwie gut versorgt sind. Und da habe ich damals den Kommunikationschef von Mercedes Schweiz kennengelernt. Und 2012 ist der von Mercedes Schweiz zu BMW Schweiz gewechselt, auf die Funktion, die ich jetzt habe. Okay. Und dann habe ich den getroffen auf der Automesse in Genf und dann kam der zu mir und sagt so, ja, wie das denn aussieht, ob ich nicht Lust hätte, zu ihm ins Team zu kommen, weil er weiß zwar super, wie die Schweiz funktioniert, ist da toll vernetzt, aber im Konzern kennt er niemanden. Er weiß nicht, wie die Prozesse laufen, er kennt die Menschen nicht und das macht es für ihn super schwierig, deswegen wollte er sich smarter Move eigentlich, Kompetenz und das Netzwerk von München quasi in die Schweiz holen.
Ja.
Und ich war damals unzufrieden mit meiner Vertragssituation, weil ich immer noch einen befristeten Vertrag hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich wage das. Ich hatte die Schweiz nie auf dem Radar. Das war nie irgendwie für mich was, wo ich sage, das will ich mal machen. Oder ich war auch nicht so weit, dass ich sage, ich möchte unbedingt mal ins Ausland. Ja, sondern das war auch wieder so eine Verknüpfung von Leuten, die ich kenne, von Zeitpunkt, von ich bin aber auch offen, was auszuprobieren. Und dann bin ich 2012 das erste Mal hierher gekommen. Und meine Frau ist in Deutschland geblieben. Ich bin dann viel gependelt. Das war auch okay, solange wir keine Kinder hatten. Und 2016 bin ich dann das erste Mal Papa geworden. Und dann hat das nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Gehen wir zusammen in die Schweiz oder komme ich zurück nach Deutschland? Wir haben uns dann für das deutsche Modell entschieden und dann habe ich mich wieder im Konzern beworben und kannte da auch noch sehr viele Leute aus meiner ersten Zeit und habe dann auch relativ schnell wieder eine Stelle gefunden, habe aber damals schon adressiert, also falls diese Funktion hier irgendwann mal frei wird, ich habe Interesse. Und 3 Jahre später, erstmals hat man... Da war dann 2019 ist meine zweite Tochter geboren worden. Das war großartig. 2020 hatten wir in der Familie leider einen schweren Schicksalsschlag. Ist meine Frau schwer erkrankt. Hat sich aber vollständig regeneriert. Kann ich auch gerade auflösen. Auf jeden Fall. Und Corona ist ausgebrochen. Und zu der Zeit kam das Unternehmen auf mich zu und hat gesagt, hättest du nicht Lust, in die Schweiz zu gehen, die Stelle.
Oh Gott.
Ja, also das hätte quasi nicht unter schlechteren Voraussetzungen passieren können. Warum erzähle ich das aber in der Breite? Weil Gelegenheiten ergeben sich einfach. Und dann muss man relativ genau sich überlegen, ob man sie ergreifen möchte oder nicht. Und das ist natürlich ein ziemlich zähe Diskussion mit dem Unternehmen gewesen, weil ich habe natürlich ein bisschen soziale Absicherung und Garantien gebraucht, weil ich wusste nicht, ob und wie sich meine Frau überhaupt erholt. Aber meine Frau hat von Anfang an gesagt, wir machen das, was der Papa macht. Wenn der Papa sagt, das ist die Option für unsere Familie, das sollen wir machen, dann machen wir das. Also habe ich immer 1000%ige Unterstützung auch gehabt und das ist unfassbar viel wert, auch auf einem Karriereweg. Ja, dann sind wir in der zweiten Corona-Welle, das war, wer sich noch erinnern mag, noch auch vor der Impfung und so, sind wir hier mit Sack und Pack in die Schweiz gezogen. Und ich habe im September 2020 diese Funktion quasi in der, ja, einer der größten Krisen, die die Menschheit in den letzten 100 Jahren vielleicht dann auch gesehen hat, oder in den letzten 50 vielleicht, sind wir hier in die Schweiz gekommen und haben quasi unser Leben nochmal komplett neu aufgerollt.
Ich habe richtig Gänsehaut auch gerade gehabt. Das ist eine sehr spannende, aber auch emotional aufgeladene Geschichte natürlich. Und ganz schön, du hast mehrmals jetzt schon betont, sowohl familiär, welchen Support du hattest, der sicherlich sehr ausschlaggebend war, auch dass du am Ende den letzten Mut zusammengenommen hast, zu sagen, wir machen das. Und gleichzeitig aber auch öfter hast du immer erzählt von deinem Chef noch in München. Also wie wegweisend halt auch unser Umfeld sein kann und die richtigen Menschen um einen herum, die einem sagen, du kannst das, du schaffst das, wir machen das mit dir, ich mache das mit dir. Das ist sehr, sehr viel wert und ich finde, das zeigt es sehr deutlich. Und da vielleicht die Rückfrage, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber ich glaube auch spannend, als Deutscher jetzt so in der Schweiz sich was aufzubauen, auch von BMW in Deutschland zu BMW in die Schweiz. Wie viele Unterschiede war es rein jetzt so, also wirklich BMW betrachtet? Das sind natürlich zwei Länder, zwei Kulturen, trotzdem Länder, die sich kennen und die eine geografische Nähe haben. Aber vielleicht auch so aus BMW-Sicht, war das ein arger Wechsel kulturell?
Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Ich fange vielleicht mit dem Unternehmen an. Man muss sich das so vorstellen, der Konzern, die BMW Group in München, ist ein DAX-Konzern, ja, ein weltweit operierender Konzern mit sehr vielen Mitarbeitern und sehr vielen Abteilungen, Prozessen und alles, was eben dazugehört. Und hat dadurch eine gewisse Trägheit. Also es ist eher so wie so ein Öltanker, ja, der ist super stabil auf Kurs, aber den schnell in die eine oder andere Richtung manövrieren, ist eher schwierig. Und das Arbeiten im Konzern ist ein ganz anderes. Also es ist hochpolitisch, es sind sehr viele Abstimmungen und Gremien und mit wem muss ich wie noch abholen. Und da gibt es sehr viele Meinungen, die dann Ideen weiterentwickeln, aber auch verwässern. Die Prozesse dauern sehr lang. Und das ist eigentlich nie meine Art gewesen, wie ich arbeiten wollte. Ich bin eher vom Typ her so der Gestalter und der Macher. Also ich will irgendwie eine Idee haben und dann will ich die zum Leben erwecken und dann will ich auch sehen, dass die oder dass möglichst viel davon eigentlich auch in die Umsetzung geht. Und das ist hier im Markt total anders. Also das eine hat mit dem anderen echt überhaupt gar nichts zu tun. Wir sind hier am Standort ganz BMW Schweiz und das sind immerhin drei eigenständige Gesellschaften, circa 400 Mitarbeiter. Wir kennen uns alle. Wir sind alle per Du. Wir laufen, wenn ich was brauche, laufe ich schnell in den Einkauf oder schnell zum Marketing oder so und dann sprechen wir drüber, dann schauen wir, wie machen wir das und dann machen wir das. Und das ist fantastisch, ja, weil dir das Möglichkeiten gibt, Ideen zum Leben zu erwecken. Du bist zwar nicht so sehr strategisch unterwegs, vielleicht wie du das in einem großen Konzern bist, aber das ist super anders, in deiner nationalen Vertriebsgesellschaft zu arbeiten, als in einem DAX-Konzern. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und oft fehlt leider auch das Verständnis füreinander, weil die beiden Seiten nicht verstehen, was eigentlich die Bedürfnisse oder die Rolle des anderen genau ist. Und mir hilft das extrem, beides mal gesehen zu haben. Ich kann es auch jedem nur empfehlen, wirklich mal beides auszuprobieren. Oder wenn man in so einem Unternehmen oder in so einer Industrie irgendwie unterwegs ist. Zu deiner zweiten Frage, mentalitätsmäßig, die Schweiz ist ein großartiges Land. Aber auch Deutschland ist ein großartiges Land. Wir Deutschen tendieren ja so ein bisschen dazu, immer alles negativer zu sehen, als es tatsächlich ist. Aber ich habe jetzt auch schon viel in meinem Leben gesehen. Ich war, das will ich nur am Rande anschneiden, aber ich war schon viele Länder der Welt und ich meine damit nicht nur irgendwie Urlaub, sondern in meiner Bundeswehrzeit bin ich auch zweimal in den Afghanistan-Einsatz gegangen. 2004 und 2005, also wenige Zeit, nachdem dort der Krieg richtig war. Ich bin den Jakobsweg gelaufen, ich habe dieses Jahr den Kilimanjaro bestiegen. Also ich habe so ein paar verschiedene Sachen, wo ich immer versuche, die Perspektive zu weiten und anderen Input zu kriegen. Und deswegen muss ich auch sagen, im internationalen Vergleich steht Deutschland super gut da. Ich finde beides großartige Länder. Trotzdem, die Mentalität der beiden Gesellschaften ist schon sehr anders. Und wenn man als Deutscher in die Schweiz kommt, sollte man das einfach akzeptieren und sich dementsprechend auch anpassen und integrieren. Das ist ja, was die meisten Länder oder die meisten Gesellschaften von Menschen erwarten, die von woanders kommen. In Deutschland hat man natürlich manchmal so ein bisschen die Sicht, die Schweiz wäre wie Deutschland, die Menschen mögen gern Schokolade und Käse vielleicht, ja, und es hat schöne Berge und so, aber sonst wäre es genau gleich. Das ist nicht der Fall. Das ist prinzipiell ja, es ist eine westliche Demokratie, aber allein das politische System funktioniert ganz anders als in Deutschland, was in der Schweiz direkte Demokratie hat und wirklich das Volk der Souverän ist. Und wir haben das extrem gemerkt, als wir in der zweiten Corona-Welle hierher gekommen sind. Der Verlauf war ungefähr gleich, aber wie damit umgegangen wurde, war fundamental anders. Und da haben wir gemerkt, wie unterschiedlich die Gesellschaft funktioniert und was die Bedürfnisse der Menschen sind, die hier leben. Und wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und sich zu integrieren, was wir absolut tun, und meine Töchter und ich haben auch gerade die Einbürgerung beantragt, weil wir es hier so großartig finden, dann hat man hier in der Schweiz wirklich auch ganz wunderbare Möglichkeiten auf höchstem Niveau und eine tolle Lebensperspektive, aber in Deutschland auch.
Und bedingt auf deine Rolle, das finde ich jetzt auch als jemand, der dieses Konstrukt in seiner Tiefe natürlich bisher so nicht kannte, in deiner Rolle, der alles rund um das Kommunikationsthema, wie autark arbeitest du arbeitet BMW Schweiz, was Kommunikation angeht, und wie viel Abstimmungen trefft ihr trotzdem mit, weil ihr ja Teil der BMW Group seid, aber gleichzeitig du auch gerade gesagt hast, es ist irgendwie auch wieder doch ein anderes Land. Also wie funktioniert das in dem, was ihr ja strategisch nach außen kommuniziert?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Hanna. Das fragen wir uns manchmal auch. Spaß beiseite. Das ist relativ klar geregelt. Wir sind rein organisatorisch, sind wir zentralisiert. Also das bedeutet, ich berichte eigentlich nach München. Meine Chefin sitzt eigentlich in München. Sie leitet die gesamte Kommunikation in Europa. Und das bedeutet prinzipiell Kommunikationsstrategie, Budgets, Headcounts, Ziele und so weiter und so fort, kommt eigentlich alles aus München. Das macht natürlich auch total Sinn, weil wir natürlich als Unternehmen versuchen, weltweit mit einer Stimme zu sprechen. Und das erreichen wir natürlich nur, wenn wir das organisatorisch auch so aufsetzen. Sonst sind wir unglaubwürdig. Mhm. Und gleichzeitig sind wir aber angestellt hier in der lokalen Vertriebsgesellschaft. Ja, meine Funktion ist auch Teil in der lokalen Geschäftsleitung. Das heißt, ich versuche auch hier die Strategie für das Unternehmen mitzuentwickeln, zu schauen, wie entwickeln sich unsere Mitarbeiter und alle Sachen, die da dazugehören. Und unser CEO sagt natürlich zu Recht auch, unser Auftrag ist, hier für die lokale Vertriebsgesellschaft unsere Funktion auszuüben. Das heißt, wir sind auch lokal verzielt. Es ist so eine klassische Matrix. Und das ist manchmal ein Vorteil und manchmal ein Nachteil. Weil manchmal kollidieren natürlich die Interessen. Dann ist es meine Aufgabe zu gucken, wie kriegen wir denn einen Kompromiss hin. Manchmal kann man das aber auch nutzen, Und ich hoffe, jetzt hört keiner zu, irgendwie aus meiner Hierarchie. Aber manchmal kann man natürlich die beiden Seiten auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, gegeneinander ausspielen, aber man kann dann schon sagen, ah, das ist aber irgendwie lokal schwierig oder ah, das möchte aber der Konzern irgendwie nicht. Manchmal kann man sich das auch zunutze machen. In der Regel funktioniert das aber gut. Ja. Wir haben eine globale Strategie, globale Vorgaben, aber der Konzern gibt uns schon die Verantwortung, das lokal umzusetzen, lokal zu adaptieren und aber auch noch on top zu machen, was wir glauben, was lokal notwendig ist. Weil allein in Europa, wenn wir uns austauschen, als European Heads nennen wir das, sehen wir, dass jeder Markt anders funktioniert und jeder eine andere Art der Kommunikation, der Schwerpunkte, der Themen, der Maßnahmen, der Events oder was es auch immer ist, eigentlich braucht. Und das ist dann schon unsere Verantwortung und unsere Expertise.
Ist das auch das, was du als das Herausforderndste an deiner Rolle siehst, also diese beiden Welten miteinander zu vereinen und dann eine Sprache, eine Kommunikation zu fahren, die gleichzeitig in der Tiefe gewisse Feinheiten hat, die sich dann halt doch auf den Schweizer Markt konzentrieren? Oder was ist aus deiner Perspektive so das, was dich jeden Tag die meisten grauen Haare kostet?
Also Gott sei Dank ist es ja ein Podcast und kein Videopodcast, deswegen kann man sehen, wie viele das schon sind. Sie sind deutlich mehr geworden in den letzten Jahren, aber das Herausforderndste meiner Rolle würde ich eigentlich ganz anders beschreiben. Das Herausforderndste ist eigentlich die hohe Volatilität, in der wir uns bewegen. Das ist für ein Team total schwierig, sich da immer zu committen, zu repriorisieren, sich zu motivieren. Oder für mich als Führungskraft, das ist auch viel, viel Arbeit, die ich total gerne dort reinstecke, weil ich glaube, dass es das wert ist. Aber dort immer diese Rahmenbedingungen zu schaffen, weil wir selten Prozesse haben, die wir irgendwie standardmäßig irgendwie abarbeiten können, sondern es verändert sich irgendwas, wir reagieren. Wir versuchen so viel proaktiv zu machen, wie es geht, aber wir sind sehr abhängig auch von dem, was um uns herum passiert. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Tageszeitungsredaktion, die in der Früh zusammensitzt und sagt, was machen wir heute in die Zeitung? Das sind die Themen, das ist die Frontpage, okay. Und dann passiert irgendwas unter Tag. Und dann sagt der Chefredakteur, jetzt machen wir alles anders, das ist jetzt die Top-Story, ich brauche da irgendwie eine Reportage oder was auch immer. Und da muss das Team komplett neu anfangen, sich komplett neu ausrichten, alles andere irgendwie stehen und liegen lassen, jetzt das machen. Trotzdem ist der Schluss für die Zeitung ja vorgegeben, wann sie in den Druck muss, sonst gibt es keine. Und das ist dann schon eine große Herausforderung, das immer zu führen und auch anderen dann zu sagen, lasst jetzt irgendwie das Team in Ruhe. Jetzt sind die da dran. Ja, ich verstehe, dass das für euch wichtig ist, für uns aber nicht. Also diese hohe Flexibilität, dieses Commitment, diese Volatilität, das würde ich schon als größte Herausforderung im Moment eigentlich beschreiben.
Und nachdem du ja seit so geraumer Zeit, also wir haben gesagt, seit dann jetzt dann 18 Jahren bei BMW bist und diese Schritte mitgemacht hast, gleichzeitig aber auch eingangs gesagt hast, als du 2008 begonnen hast, war es auch eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation. Wo siehst du vielleicht Parallelen, aber wo siehst du auch so im Laufe dieser Zeit die größten Veränderungen, was das ganze Kommunikationsthema angeht? Du bist ja der Kommunikation immer treu geblieben in all der Zeit, in verschiedenen Positionen, ja, verschiedene Länder, ja. Aber wo siehst du Parallelen, aber vielleicht auch das, was heute einfach ganz anders funktioniert?
Weißt du, Hannah, ich komme noch aus einer Zeit, wo wir Pressemappen und Fotos in gedruckter Form per Post an die Journalisten verschickt haben.
Okay, das ist wirklich anders.
Ja, das kann man sich heutzutage kaum vorstellen. Ja? Aber so haben wir damals gearbeitet. Das ist, was wir gemacht haben. Ja, und wenn ich mir heute anschaue, davon ist natürlich nichts übrig. Es ist ganz, ganz viel Speed notwendig, ohne dass die Qualität eigentlich drunter leidet. Und Fehler können wir uns zumindest in unserer Rolle auch kaum erlauben, weil das immer einen potenziellen Reputationsschaden für das Unternehmen zur Folge haben kann. Und den kannst du heutzutage nur sehr schwer einfangen oder rückgängig machen. Das heißt, das irgendwie zusammenzubringen, die ganz vielen verschiedenen Themen, den Speed, die Kanäle, die Zielgruppen, die wir alle bedienen und bespielen müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass man das auch immer kanal- und zielgruppenspezifisch tun sollte, um das auch erfolgreich zu machen. Das finde ich natürlich die größte Änderung, die es gab. wenn man sich ein bisschen das Umfeld anschaut, ja, damals war Weltwirtschaftskrise, heute haben wir ganz andere Themen. Heute haben wir Geopolitik, Zölle, Digitalisierung ist eine Riesenchance, aber auch ein Riesenrisiko. Wenn das Unternehmen es nicht schafft oder wenn die Wirtschaft es nicht schafft oder die Gesellschaft es nicht schafft, die Leute mitzunehmen auf diesem Weg ins digitale Zeitalter. Die Autobranche generell befindet sich in der größten Transformation ihrer Geschichte. Es ist eine sehr, sehr konservative und traditionelle Branche gewesen über 100 Jahre. Und dann auf einmal hat es sich in 10 Jahren mehr verändert, als es sich die 100 Jahre davor verändert hat. Aha. Und diese Disruption, diese Transformation, diese neuen Wettbewerber aus anderen Ländern, aus China und so weiter, das ist wirklich diese Veränderung, die wir allein in 18 Jahren genommen haben, in der Autoindustrie, bei BMW, aber generell auch in der Gesellschaft, ist, glaube ich, schwer zu überbieten. Jetzt sehen wir ähnliche Entwicklungen mit der künstlichen Intelligenz, aber ich glaube, da sind so viele Themen zueinander gekommen oder aufeinander gekommen, die nicht nur mein berufliches Leben, sondern auch mein privates Leben, und das geht uns, glaube ich, allen so, wirklich maßgeblich verändert haben. Und gleichzeitig ist es auch so, wir wollen natürlich trotzdem eigentlich die Besten sein. Das ist unser Anspruch. Und das geht nur, wenn du es schaffst, dass du ein Team bei dir hast, das 100%, 110, 120% committed ist und das einfach gut machen will. Weil die ersten 95%, das können recht viele. Aber die letzten 5%, die dann einen Unterschied machen, dafür musst du nochmal 30-40% mehr reinlegen, das können nur wenige. Und das ist aber das, was wir von uns selbst erwarten und was für uns dann auch Erfolg ist, wo wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt haben wir es gut gemacht, weil wir es gut finden und weil wir wissen, dass wir es besser gemacht haben wie andere und weil wir wissen, dass nicht jeder in der Lage gewesen wäre, das zu machen.
Und wie findest du diese Menschen? Du hast gesagt, du hast noch 4 Teammitglieder. Mhm. Diese 5%, woran identifizierst du die als Führungskraft in dem Moment, wo du neues Talent suchst?
Also, nachdem ich ein kleines Team habe, ist für mich das Allerwichtigste, und das mag für große Teams anders sein, die Persönlichkeit. Ich suche jemanden, der matcht, weil in einem kleinen Team kannst du es dir nicht leisten, dass du einen Charakter drin hast, der mit den anderen Teammitgliedern nicht zurechtkommt. Aha. Das funktioniert nicht. Sondern ich will gerne jemanden haben, wo ich von Anfang an spüre, und das geht los mit der Bewerbung oder einem Bewerbungsgespräch oder so, dass er das zu 1000% will. Also nicht, ich suche eine Stelle oder ich suche eine Stelle in der Autoindustrie, sondern ich suche diese Stelle bei BMW Schweiz. Das ist, was ich fühlen muss. Und dann möchte ich noch wissen, was ist das für eine Person, die vor mir sitzt. Ich glaube auch an diverse Teams. Wir haben auch verschiedene Stärken und Schwächen und Charaktere im Team, auch wenn wir so klein sind. Aber ich versuche das so ein bisschen zu balancieren. Und das Schöne ist, wir verbringen gern Zeit miteinander. Und davon profitiert die Zusammenarbeit total. Wir gehen gern ins Büro. Wir machen gern mal Sachen abseits der Arbeit. Einfach so. Wir erzählen uns gerne von unserem Wochenende, von unseren privaten Sachen, von unserem Familienleben, von Treffen mit Freunden oder was immer es ist. Und das macht für mich den Unterschied für ein funktionierendes Team. Und alles andere, auch fachlich, muss man natürlich schon ein bisschen aus der Richtung kommen oder ein bisschen Ahnung haben. Aber alles andere kann man lernen. Ich bin davon überzeugt, dass das die wichtigste Eigenschaft ist, wenn ich ein Teammitglied suche, dass der Charakter zum Rest des Teams passt oder das Team ergänzt, wo es die Schwachstelle hat.
Und was glaubst du, woher du diese Führungskompetenzen und auch Führungseigenschaften her hast? Lag das dir inne oder ist das was, was du in dieser Zeit gelernt hast oder dir auch jemand dich vielleicht anfangs an der Hand genommen hat und dir das beigebracht hat? Das heißt, für alle, die jetzt auch so denken, wäre ich auch gern dort, hätte ich vielleicht auch gern, was brauche es, um so eine Führungskompetenz und so ein Gefühl für Menschen, das ist ja doch schon auch was mit Menschenkenntnis dann zu tun, zu entwickeln. Hat man das, kann man das lernen? Inwiefern braucht man es? Inwiefern kann man es lernen?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also vielleicht darf ich das vergleichen mit einem guten Moderator oder Präsentator. die meisten Menschen kennen das, sie stehen nicht gern vor Leuten und erzählen was. Das kann man zwar trainieren, dann wird man auch besser, aber man wird es nie richtig gern machen. Also so ein bisschen, ich mache das gern, brauchst du schon. Und ich glaube, so ist es bei Führung auch. Du musst schon Spaß haben, auch Leute zu führen, weil es ist auch, bin ich überzeugt, wenn du es richtig oder wenn du es gut machen willst, viel Arbeit und viel Investment. Führen bedeutet meiner Ansicht nach nicht, jetzt bin ich der Chef und ich erzähle allen, wie es läuft und ich entscheide alles und dann irgendwie, ich mache nur das, was ich will. Sondern führen bedeutet für mich schon, viel Zeit zu investieren, in die Menschen reinzuhorchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, ein Gespür zu kriegen, wo sie gerade stehen, ihnen Verantwortung zu geben, sie zu coachen, sie zu begleiten. Das ist für mich eigentlich Führung und das, dafür muss man viel Zeit investieren, wenn man das richtig oder wenn man das gut machen will. Ja, gerade in so Zeiten mit Homeoffice und so weiter ist das noch ein bisschen anspruchsvoller geworden, ja, das Team dann wirklich zu führen, zu schauen, wie bleibt der Teamzusammenhalt auch erhalten, wenn nicht immer alle da sind. Das ist schon auch eine Herausforderung der neuen Arbeitswelt, die wir haben. Und ich glaube, dann kann man das schon lernen, aber man muss auch Lust darauf haben. Also man muss Lust haben zu führen und man muss sich auch damit auseinandersetzen und sich auch selber hinterfragen. Also führe ich denn gut? Was bedeutet Führung oder was ist Leadership? Lass es uns lieber Leadership nennen. Was bedeutet das? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich, wo soll sich das Team hinentwickeln und die einzelnen Leute? Was muss ich dafür tun? Wen muss ich gerade ein bisschen helfen, wen nicht? Muss ich jemand enger führen oder nicht? Weil ich bin auch überzeugt, dass jeder Mitarbeiter ein Recht auf individuelle Führung hat. Weil es funktioniert nicht ein Modell für alle Mitarbeiter gleich. Sondern man sollte sich, denke ich, schon überlegen, wer ist das? Und wie eng oder wie viel Führung braucht der oder die und was bedeutet das?
Anbetracht von dem, was du gerade erzählt hast, wie stark hat sich dann deine Rolle inzwischen verändert oder auch deine Verantwortlichkeit verschoben? Das heißt, wie viel bist du jetzt viel stärker damit beschäftigt, die Menschen in deinem Team zu führen, zu leaden, diese Person zu sein, dich selber dahin zu entwickeln, andere zu entwickeln? Und wie stark bist du noch in deiner eigentlichen Ursprungstätigkeit, also so im Operativen? Lässt sich das prozentual festmachen?
Den Gedanken habe ich mir tatsächlich noch gar nie gemacht, ob es da eine prozentuale Verteilung gibt. Ich kann aber so viel sagen, das differiert schon von Jahr zu Jahr. Und das hat natürlich zwei relevante Faktoren, nämlich einmal, wie ist generell die Situation? Also das Beispiel vielleicht nochmal von der Corona-Pandemie zu nehmen. Ja, wenn alle Mitarbeiter ständig remote arbeiten, musst du viel mehr in Führung investieren, wie wenn du sie im Büro hast und dann zwischendrin andauernd mal die Gelegenheit hast, kurz mit ihnen zu reden und so. Und das hat natürlich auch mit meinen eigenen Aufgaben zu tun, die sich auch ständig verändern. Manchmal muss ich mehr reinlegen, manchmal weniger. Ich würde nicht sagen, dass das zwingend wichtiger ist als Führung. Ganz im Gegenteil. Nur manchmal befindet man sich dann auch als Führungskraft in so einem Spannungsfeld der Priorisierung. Unser Tag ist ja auch nicht länger als die Tage aller anderen Menschen. Und es gibt gewisse Sachen, die muss man dann einfach auf operative Ebene jetzt auch machen, weil es sonst ein großes Risiko vielleicht fürs Unternehmen bedeutet. Und in diesen Situationen muss das dann einfach so ein bisschen zurückstecken. Man kann das ein bisschen ausbalancieren, indem man zum Beispiel moderne Führungsinstrumente benutzt. Digitalisierung bietet ja auch viele Chancen, auch zur Führung oder Begleitung oder zum Leadership des Teams. Das kann man schon ausreizen. Das Wichtigste ist einfach, dass man die Connection zu seinem Team nicht verliert. Das finde ich das Allerwichtigste. Und wir machen eben viele Sachen. Wir machen sicher einmal im Quartal was zusammen außerhalb der Arbeit. Das ist mir total wichtig. Jeden Freitagnachmittag reden wir drüber, was am Wochenende ansteht, was alle so machen. Also wir nehmen uns bewusst diese Zeit, wo wir Arbeitsthemen ausklammern und wo dann nur für uns privat ist. Ja, das machen wir auch. Am Montag in der Früh. Heute zum Beispiel hatten wir das gerade wieder einmal. Im Monat machen wir ein Weißwurstfrühstück bei uns in der Cafeteria. Also schließlich sind wir ja die bayerischen Motorenwelt.
Ich wollte gerade sagen, daher.
Ich bin geborener Bayer. Also zeige ich den Teams natürlich Weißwurst, wie funktioniert das genau? Ja, wie schüttet man ein Weißbier ein und so? Also auch da gibt es dann Education und ein bisschen Kulturtransfer. Aber ich glaube, das ist total essentiell, das verändert sich immer von der prozentualen Verteilung, aber man darf nie die Connection zum Team verlieren und das Gespür für die Menschen, die man im Team hat.
Wow, ich glaube, da kann jeder sehr viel daraus ziehen. Das war ein ganz schöner Einblick. Vielen Dank dafür. In Anbetracht der Zeit und dass ich weiß, dass du auch ein schwer beschäftigter Mensch bist, neigen wir uns dem Ende dieser Folge. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Eine davon ist, ob es noch ein Ziel gibt, egal ob beruflich oder privat, auf das du hinarbeitest, irgendwas, was gut, dieses Jahr ist jetzt fast um, aber vielleicht fürs nächste Jahr auf deiner Liste steht. Ich denke, es steht nicht darauf, dass du noch eine andere Branche kennenlernen willst, dass vielleicht noch eine Seitenfrage hast, ob du das nie vermisst hast und dann aber wirklich dieses, was darf sich vielleicht als Ziel noch erfüllen?
Also vielleicht die Branchenfrage zuerst. Die Frage stellt sich schon ab und zu. Aber ich arbeite für ein wunderbares Unternehmen seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich bin wirklich stolz darauf, auch für das Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und wenn mich jemand fragt, wo ich arbeite, sage ich auch mit Stolz, dass ich bei BMW arbeite. Und das Faszinierende ist, dass die allermeisten Menschen wissen natürlich, was das ist und schauen dich an und sagen, hey, das ist aber cool. Also die Strahlkraft, die das Unternehmen und die Marke auf einen selber überträgt, ist Wahnsinn, nach wie vor. Das hat sich nie verändert. Es gibt andere interessante Unternehmen, aber im Moment ist das kein Thema, weil ich auch immer noch am Wachsen, Lernen und mich entwickeln bin. Und insofern hat sich die Frage jetzt für mich eigentlich nicht gestellt. Große Ziele habe ich eigentlich immer gehabt. Im Moment tönt es eher langweilig, weil davor war es, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Hang zum Extremen auch, zum meine Grenzen kennenlernen, mich wieder selber erden und so. Im Moment ist mein Ziel einfach, ich möchte körperlich und geistig so fit bleiben, wie das irgendwie möglich ist. Dafür investiere ich viel. Und gleichzeitig möchte ich möglichst viel Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen können, weil wir auch schon gemerkt haben, wie das anders sein kann. Und nicht nur das, ich möchte auch aktiv diese Zeit erleben. Also nicht nur verbringen, sondern ich möchte in dem Moment sein. Und das ist für den Moment mein größtes Ziel, weil Zeiten verändern sich, Kinder werden auch größer und das kann ich dann nicht nachholen. Insofern versuche ich das auszutarieren und das ist eigentlich das große Ziel, das ich im Moment habe.
Und wenn du diese Dinge schaffst, genau das so zu leben, wie du es gerade beschrieben hast, wäre das dann auch gleichbedeutend für dich mit einem erfolgreichen und erfüllten Leben?
Also ein erfolgreiches und erfülltes Leben, was bedeutet das? Die Frage habe ich mir tatsächlich oft gestellt. Ja, für mich, ich glaube, wir gehören zu den Menschen auf der Welt, die das beste Leben generell haben. Dazu gehört für mich Gesundheit, Sicherheit, Freiheit. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich muss am Ende des Monats nicht überlegen, wie ich der Familie was zu essen kaufe. Meine Kinder können zur Schule gehen und Bildung genießen. Wir haben ein super Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Ja. Das ist für mich Erfüllung, Erfolg. Wenn ich jeden Morgen aufwache und ich denke, hey, ich fühle mich gut, mir tut nichts weh, ich bin gesund, ich starte in den Tag, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Job in einem tollen Unternehmen, dann glaube ich, kann es viel mehr Erfüllung eigentlich gar nicht geben.
Wow, da bist du, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und da würde ich auch sagen, wenn du noch eine Sache hast, die du allen mitgeben würdest, dann darfst du das jetzt sehr gern tun. Vielleicht gibt es ein Ergänzen zu dem, was du gerade schon gesagt hast, was natürlich auch ein Zielbild ist, was wahrscheinlich jeder von uns in irgendeiner Form anstrebt, angepasst auf seine individuellen Lebenssituationen. Aber gibt es ein Learning, ein Kalenderspruch, was dich immer wieder antreibt oder an was du dich auch gern zurückerinnerst, wenn du es gerade brauchst?
Also vielleicht darf ich auch zwei Sachen kurz sagen.
Sicherlich,
weil
sicherlich.
Kommunikator, wir können es ja nie bei einer Aussage belassen. Ich würde allen, die sich das jetzt anhören und aus dem Grund auch anhören, dass sie sich vielleicht ein bisschen Inspiration abholen für ihren beruflichen Karriereweg, kann ich nur empfehlen, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Das ist tatsächlich so. Es gibt viele Komponenten, die zusammenspielen, wenn man ein gewisses Ziel im Berufsleben erreichen möchte. Das ist natürlich irgendwie Zeit und Ort, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist die Offenheit. Das ist, irgendwas muss ich auch ganz gut gemacht haben. Aber man braucht immer jemanden, der einen gut findet. Die Leute, die entscheiden, wer auf welche Position kommt, die müssen dich kennen und die müssen dich gut finden. Sonst ist alles andere nichts wert. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Redet mit allen Leuten im Unternehmen, vernetzt euch vor allen Dingen bei denen, die eventuell in so eine Diskussion mit eingebunden sind. Und das Zweite ist, und das ist der Spruch, der meinem Team zum Hals raushängt, aber wo ich das Gefühl habe, dass sie dadurch immer ihre beste Performance auch bringen können, rein fachlich, ist: geh nie von etwas aus. Ganz oft höre ich von Leuten im Unternehmen, ich bin davon ausgegangen, dass A oder B das macht oder das gesehen hat oder das. Und in der Regel geht das immer schief. Und das ist, Fehler sind super wichtig, gehören dazu, sollte jeder machen, dann den erkennen, daraus lernen und verbessern. Aber das Einzige, was ich tatsächlich nicht akzeptiere, und das würde ich auch keinem empfehlen, ist, von Sachen auszugehen. Fragt nach, vergewissert euch, checkt, ob das irgendwie so ist, wie ihr euch das vorstellt. Dann wisst ihr auch, weil Wissen und Vermuten sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen.
Sehr gut. Sven, ich glaube, jeder konnte feststellen, dass du Kommunikator bist, dass du dich nicht nur sehr gut ausdrücken kannst, sondern auch sehr gewissenhaft, offen und reflektiert von Dingen berichten kannst und deine eigenen, sowohl deinen Weg als auch deine persönlichen Sichtweisen auf die verschiedenen Themen, die wir jetzt so besprochen haben in der letzten Stunde, teilen kannst, und so, dass es sehr eingänglich, zugänglich und nachvollziehbar ist. Deswegen an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön für die Offenheit, fürs sich die Zeit nehmen und einen Teil dazu beizutragen, dass ich dieses Format hier füllen kann mit Geschichten, die anderen hoffentlich die Inspiration geben. Mich hast du inspiriert, ich konnte für mich Sachen mit rausnehmen, rausziehen. Ich bin mir sicher, dass es den Zuhörern auch so geht. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit.
Danke dir, Hannah.